Willkommen zum U-Work-Chat-Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Es sollte doch unser aller Anspruch sein, dass wir Verantwortung übernehmen wollen und gestalten wollen. Und das muss ja nicht an eine Position geknüpft sein. Also ich kann ja auch als Mitarbeiterin in einem Meeting zum Beispiel bemerken, dass es hier vielleicht eine Ausrichtung gäbe, die dem Ganzen gut täte. Und dann gestalte ich auch und dann please ich nicht. Und als wir dann in die Schweiz kamen, 2000 war das. Wir hatten damals dann zwei kleine Kinder. Ein Jahr später habe ich dann, um wieder arbeiten zu können, an der Berner Fachhochschule als Dozentin für VWL gearbeitet, was erstmal so gar nicht geplant war, aber was ich dann fast 25 Jahre lang gemacht habe, weil ich habe jetzt tatsächlich zum 31.07. aufgehört. Ich habe gekündigt und gesagt, ich habe jetzt drei große Standbeine, nämlich neben meinem Coaching-Business und dem Podcast noch, dass ich das Buch schreibe und das reicht mir. Und so habe ich mich entschieden, das, was ich eigentlich gedacht hatte, nämlich bis zum Ende meiner Berufstätigkeit jetzt bei der Schule zu bleiben, weil ich das auch sehr gerne gemacht habe, eben dann doch nicht zu machen, sondern jetzt eben diesen neuen Schritt zu wagen. Und jetzt da bin ich mittendrin. Erst. Ja, gerade erst letzte Woche, Freitag, war der letzte Arbeitstag, genau.
Wir nehmen am Dienstag auf.
Also wir nehmen am Dienstag auf, so ist das. Natürlich gebe ich einen wirklich gut bezahlten Job auch auf. Ich hätte das auch bis zur Pensionierung machen können mit 100% Pensum nur VWL, was alles in der Schublade liegt. Und alles, was ich adaptiere, ist für mich total easy going, weil also die Modelle, die stehen, ja. Und natürlich, es wäre im Grunde genommen Selbstläufer. Aber da muss ich mich ja auch selber ehrlich machen. Ist es denn dann das, was bei mir immer noch so dieses Feuer entfachen kann? Und ich muss mich dann schon mal fragen, was will ich denn vor allem?
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Heute am Sonntag, den 6. September 2026. Hier geht's um inspirierende Geschichten von Menschen, die was bewegen wollen, die was ausprobieren, die hier im Podcast darüber berichten, warum sie das machen und wo sie hinwollen. Ich beschäftige mich selbst schon seit gut 20 Jahren mit Stories. Ich habe früher im Rap Storytelling schon betrieben, ohne drüber nachzudenken, habe das dann im Social Media Marketing für Brands besser kennengelernt und dann später auch für Startups und Banken und Sparkassen gemacht im Marketing, aber auch in der internen Kommunikation. Und all das bringe ich hier mit in diesen Podcast. Ich hole hier Leute ans Mikrofon, die was zu sagen haben, die die Arbeitswelt auch ein Stück besser machen, indem sie eben auch mit Leidenschaft dabei sind und indem sie auch ihr Wissen teilen. Wenn euch das Thema Storytelling interessiert, dann abonniert doch gern auch meinen Storytelling Newsletter, den es alle zwei Wochen in eure Inbox gibt auf Substack, findet ihr in den Shownotes. Außerdem gibt es ein Storytelling-Sparingsprogramm. Ich begleite euch dabei, eure Story aufzuziehen und zu erzählen. Alles das findet ihr in den Shownotes. Wenn das interessant für euch ist, lasst uns gerne mal einen Kaffee trinken. Bucht euch einen Termin bei mir im Kalender, würde mich freuen. Heute geht es aber erstmal um die Story von Dr. Verena Stahl. Sie war schon mal hier vor einem guten Jahr in Folge 332 und stellt heute ihr neues Buch vor. Es kommt am 1. Oktober raus und lautet Stop Pleasing, Start Leading. Hat auch ein bisschen was mit dem Titel ihres Podcasts zu tun, den sie schon seit einer Weile macht, People Pleasing AD. Und wir sprechen heute darüber, warum wir uns da alle immer wiederfinden in diesem People Pleasing und warum es eigentlich eine gute Idee wäre, sich davon mal zu lösen und sich vielmehr auch die Meinung zu sagen, auch im Business-Kontext, weil wir uns dann viel schneller und besser auch weiterentwickeln könnten in den Themen. Verena ist aus Norddeutschland ursprünglich kommend, aber schon seit vielen Jahren in der Schweiz. Sie war 25 Jahre Professorin an der Berner Fachhochschule für VWL und Change Management. Sie ist außerdem systemischer Coach und ich freue mich, dass sie wieder da ist und habe ein tolles Gespräch mit ihr aufgenommen, das ich heute hier für euch habe. Wenn es euch gefällt, dann abonniert bitte diesen Podcast. Ich gebe Woche für Woche Gas und hau hier einen nach dem anderen raus. Und ich freue mich, wenn ihr das honoriert, indem ihr diesen Podcast abonniert. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mögt, schreibt mir auch gerne Nachricht mit eurem Feedback, mit Wünschen. Wenn ihr selber mal in den Podcast kommen wollt, auch das ist immer wieder möglich. Dann pitcht doch gerne mal eure Idee, das, was ihr gerade so macht, was ihr vorhabt. Schreibt mir über meine Website gabrielrath.com oder über die Socials, die ihr in den Shownotes findet. Und jetzt springen wir erstmal rein in den Podcast mit Dr. Verena Stahl. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Verena wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock, Norddeutschland.
Ja, und die gebe ich dann natürlich zurück und das ist dann aus der Schweiz.
Schön, dass du wieder da bist, Verena.
Ich freue mich auch total.
Kommt mir noch gar nicht so lange hervor.
Ja, aber es ist auch so viel passiert. Ich glaube, wenn viel passiert, dann kommt einem das irgendwie nicht so lange hervor oder andersrum. Ich weiß es immer nicht. Also mir geht's sehr ähnlich.
Und wir bekommen ja voneinander mit, dadurch, dass wir beide immer wieder fleißig Folgen raushauen. Du bist ja auch richtig schön dran geblieben beim Thema Podcast. Wie viele Folgen hast du jetzt schon?
Ich habe jetzt morgen Folge 94 und also freue mich auf 100. die 100. Genau, und bei der 100. wird es dann eine Sonderfolge geben. Da wird meine Verlegerin mich interviewen und da werden wir dann, weil das ziemlich genau auch mit dem Termin der Buchveröffentlichung zusammenpasst, werden wir dann eine ganz besondere Folge machen.
Ja, wir wollen heute nämlich auch über dein neues Buch sprechen, Stop Pleasing, Start Leading. Ich weiß gar nicht, ob das beim letzten Mal schon so ein bisschen in den Startlöchern stand oder im Hinterkopf oder
überhaupt
noch nichts davon.
Weißt du, ich habe ja auch noch so gedacht, also das weiß ich auch noch, dass du mich zum Schluss gefragt hast und dann habe ich so gesagt, nee, jetzt will ich mal, dass der Podcast sich konsolidiert und das reicht mir jetzt auch und so war es dann auch und das musste sich auch konsolidieren. Ich hatte da auch zwischendurch mal ein paar Hänger, wo ich dachte, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich weitermache und das hat sich dann aber zum Ende letzten Jahres so ein bisschen ja verstetigt, dann habe ich so diese Krise überwunden und habe dann eben gemerkt, jetzt braucht es nochmal ein anderes Medium, um das, was ich da so im Kopf habe, den Menschen, denen ich das gerne mitgeben möchte, so ein bisschen gebündelter mitzugeben, als jetzt durch die einzelnen Podcast-Folgen.
Ja, aber wir fangen nochmal vorne an. Also beim letzten Mal hast du meiner mittleren Tochter ja schon erklärt, was du so machst. Deswegen musst du das jetzt nicht nochmal wiederholen. Wir machen es mal andersrum. Mit welchen 5 Hashtags würdest du dich beschreiben?
Ich habe mal so ein Vision Board gemacht in der Ausbildung und da durften wir uns so ein Akronym zurecht basteln und da habe ich Nivea genommen. Okay. Und das sind ja auch 5 Buchstaben und das trifft es auch sehr, sehr gut. Zum Beispiel, ich heute ja gelesen habe, Nivea ist irgendwie in der Krise, fällt mir jetzt gerade auf. Nivea, das N steht für nahbar, das I steht für interessiert, das V, das ist ja ein W, es steht dann für variabel. Also B ausgesprochen, das ist ja nicht der Vater, sondern die Vase. Dann bin ich bei E, das ist empathisch und das A steht für analytisch.
Lass uns noch mal ein bisschen in deine Story gucken, bevor wir ins Buch einsteigen. Magst du uns noch mal in 2, 3 Sätzen sagen, was du gemacht hast und wie du zum Buch gekommen bist?
Ja, jetzt habe ich ja schon so ein langes Leben, da sollte ich jetzt nicht ganz vorne anfangen. Wo fange ich bloß an? Ich würde durchaus mal dabei anfangen, dass ich in der Schule Deutschleistungskurs hatte und mir immer gut vorstellen konnte, Feuilletonistin zu werden, weil ich sehr gerne Textanalyse gemacht habe. Und habe auch gern geschrieben und habe da auch schon mal irgendwann, ich glaube, ich war so 13 oder so, mit so einem Buch angefangen, aber dann habe ich das, war mir so peinlich, erstmal weggeschmissen. Ich habe das sogar zum Papiermüll gebracht, ganz brav, in der Hoffnung, dass es keiner findet und dann veröffentlicht, was ja bislang nicht passiert ist. Ja, und dann bin ich irgendwie so ein bisschen abgekommen von dem Weg, weil damals auch Deutsch nicht so sehr aussieht, reich zu sein schien, habe dann brav eine Banklehre gemacht, habe dann eigentlich gedacht, jetzt fange ich an mit einem Deutschstudium. Ist dann aber auch nicht passiert, weil irgendwie war das dann doch anders, als ich mir das so vorgestellt hatte. Ich fand das so ein bisschen langweilig mit dem Mittelalthochdeutsch, habe das so ein Semester mal begonnen und dann war es das doch nicht. Ja, und habe dann mein Herz für die VWL entdeckt. Ich fand das zwar in der Banklehre, die ich zwischendurch ja gemacht hatte, total langweilig, aber da merkte ich plötzlich an der Uni, das wird sehr politisch unterrichtet und so kam ich dann zur VWL. Ja, dann wiederum hatte ich immer gedacht, ich gehe mal so in den Bereich Personalentwicklung, aber ich bekam dann die Möglichkeit zu promovieren. Und dann habe ich das gemacht und das brachte mich dann so in den Verkehrssektor, wo ich dann strategische Unternehmensplanung und Entwicklung machen durfte, was wiederum auch gut passte, weil ich jemand bin, der ganz gerne so aus der Metaperspektive auf die Sachen schaut und so Querbezüge herstellt und dann auch ja so Interdependenzen aufdeckt. Und das habe ich da sehr viel gemacht. Und als wir dann in die Schweiz kamen, 2000 war das, wir hatten damals dann 2 kleine Kinder. Ein Jahr später habe ich dann, um wieder arbeiten zu können, an der Berner Fachhochschule als Dozentin für VWL gearbeitet, was erstmal so gar nicht geplant war, aber was ich dann fast 25 Jahre lang gemacht habe, weil ich habe jetzt tatsächlich zum 31.07. aufgehört. Ich habe gekündigt und gesagt, ich habe jetzt 3 große Standbeine, nämlich neben meinem Coaching-Business und dem Podcast noch, dass ich das Buch schreibe und das reicht mir. Und so habe ich mich entschieden, das, was ich eigentlich gedacht hatte, nämlich bis zum Ende meiner Berufstätigkeit jetzt bei der Schule zu bleiben, weil ich das auch sehr gerne gemacht habe, eben dann doch nicht zu machen, sondern jetzt eben diesen neuen Schritt zu wagen. Und
jetzt
da bin ich mittendrin.
Erst.
Ja, gerade erst letzte Woche, Freitag war der letzte Arbeitstag, genau.
Wir nehmen am Dienstag auf.
Also wir nehmen am Dienstag auf, so ist das. Also ja. Just in time, aber das hat natürlich auch vorher schon so ein bisschen in mir gearbeitet und ich kann ganz klar sagen, es ist eher 1-2 Jahre zu spät passiert als zu früh. Und von daher, ich bin wirklich happy und fühle mich sehr befreit.
Aber schön, wenn man das selbst in die Hand nimmt, das Thema.
Habe ich immer.
Karriere ich immer. Und Berufsweg und sich nicht irgendwie vor vollendete Tatsachen stellen lässt und dann erstmal sich orientieren muss. Auch dann wird es Wege geben, aber wenn man das selber überlegt, dann ist es eine ganz andere Situation. Ich habe das ja auch schon 1-2 Mal erlebt.
Genau, bei dir ist ja auch was passiert. Du hast dich ja Richtung Storytelling dann nochmal mehr profiliert und hast da ja auch sicherlich einiges zu berichten.
Ja, da müssen wir vielleicht nochmal einen neuen Podcast.
Da kommst
Podcast
du mal zu mir nochmal.
Komm ich nochmal zu dir.
Ja, da kommst du nochmal zu mir. Wir machen das dann einfach
wir
ganz
machen
sauber
so gegenseitige
so herum,
Updates.
Ganz genau, machen wir das doch.
Wann kam denn der Gedanke zum Buch? Ist der während des Podcastens entstanden?
Also es ist während des Coachings entstanden. Also ich habe sehr häufig Situationen, wirklich sehr häufig, dass ich merke, da hat jemand ein Thema und da gibt's jetzt eine Folge und die empfehle ich dann. Manchmal auch schon, bevor die überhaupt veröffentlicht sind. Ich habe jetzt gestern wieder jemanden eine Folge gegeben, die ich jetzt nachpriorisiert habe. Die ist jetzt irgendwann im Oktober dran und ich habe ihm dann schon mal den Link gegeben. Das habe ich also immer oft gemacht. Umgekehrt merke ich dann auch, ich müsste dazu mal eine Folge machen. Also das arbeitet miteinander. Das liebe ich halt wieder, wenn sich das so über Kreuz trifft. Ist auch meine Scanner-Persönlichkeit an der Stelle. Habe ich auch 3 Folgen schon zugemacht übrigens. Ein ganz spannendes Thema. Nein, und dann habe ich plötzlich gemerkt, jetzt habe ich aber doch 5-6 Folgen, die ich da angehe. Geben muss. Es wäre viel einfacher, ich hätte so einen Ort, wo alles kuratiert zusammenzufinden ist. Und es sind ja auch nicht alle so, dass sie gerne nur hören. Manche wollen es lieber dann nochmal nachlesen und so. Ich mache zwar auch Blogbeiträge und dergleichen, aber da ist es auch wieder ein bisschen vereinzelt. Mhm. Und ich wollte es ja gerne an einem Ort haben. Und so kam der Gedanke. Und dann war der natürlich nicht die ganze Zeit ganz sicher da, weil dann kommen natürlich Zweifel wie sowas, wieso soll ich jetzt noch ein Buch schreiben? Es gibt so viele Bücher, werden Bücher überhaupt noch gelesen? Du kennst sicherlich die ganzen Themen. Da hat es schon ein bisschen gebraucht, diese inneren Widerstände dann auch nochmal wieder zu überwinden. Es war nicht so sehr Sorge oder so davor, es könnte zu viel Arbeit werden, sondern wirklich der Nutzen, ist der wirklich da?
Das ist das Ziel von so einem Buch, ne? Ist ja auch eine gute Frage. Genau. Einige wollen das mal gemacht haben, so, weil es auf der Bucketlist des Lebens steht. Also auf meiner Bucketlist steht es auch noch, aber ich will es auch nicht nur für mich dann schreiben, wenn es dann irgendwann mal soweit sein soll, sondern man möchte ja schon irgendwie einen Impuls setzen, den es hoffentlich braucht, ne?
Das ist so, genau. Und das war auch wirklich so ein Punkt, wo ich dann dachte, oder lass ich es doch sein, so. Also, und dann hat eine Freundin von mir eine sehr gute Frage gestellt, übrigens auch ausgebildete systemische Coach, und die hat dann so gesagt, ja, wie müsste denn das Buch sein, damit du es schreiben müsstest? Und habe ich gesagt, na ja, das müsste halt vor allem gerne gelesen werden. Und dann hat sie gesagt, ja, was ist denn dann diese sich anschließende Frage? Und dann habe ich gesagt, ja, das müsste eben so sein, dass es interessant ist und dass es mich so reinzieht und dass ich das unbedingt weiter erfahren möchte, wie die das jetzt so hinkriegen, weil das Thema war für mich klar. Also ich wusste mittlerweile, dass People-Pleasing-AD ist so dermaßen vielschichtig und da findet sich ganz viel, ganz Grundlegendes im Leben, ganz viel grundlegende philosophische Gedanken finden sich dort wieder. Und das hat mich wirklich gereizt, das auch mal in dieser Tiefe zu ergründen und dann eben auch so auf eine Art und Weise darzustellen, dass es die Menschen lesen wollen. Und die nächste Frage ist bestimmt, ja, wie muss es dann geschrieben sein, nehme ich mal an.
Naja, ich würde erstmal mit dir über das People-Pleasing sprechen.
Ach so, okay.
Die Arbeitswelt ist ja ein Spiegel der Gesellschaft in vielen Hinsichten, ne? Das heißt, dieses People-Pleasing-Thema haben wir ja nicht nur in den Büros, sondern das haben wir auch in den Familien, in den Vereinen, das haben wir ja an vielen Stellen. Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen. Was verbirgt sich alles unter diesem People-Pleasing? Was steckt da drin und warum ist das so ein Riesenthema?
Ja, das ist in der Tat herausfordernd, das jetzt so in einem Satz zu beantworten, weil sich das Muster, weil es ist ein Verhaltensmuster, was wir beobachten können, weil sich das Muster natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigt. Und wenn ich jetzt alles nenne, dann erscheint es so, als wenn das auch alles gleichzeitig stattfinden muss. Und das ist es natürlich nicht. Deshalb habe ich es auch in dem Buch auf 4 Personen so ein bisschen verteilt. Mhm. Also ganz grundsätzlich mal ist, sag ich mal, was es nicht ist, wenn jetzt jemand einfach mal nett und freundlich ist, wenn er mal einlenkt, wenn er oder sie feststellt, ich bin jetzt hier im Meeting und da ist sowieso schon unheimlich viel Diskussion. Meine Führungskraft muss doch mal auf den Punkt kommen und man ist dann womöglich empathisch, kann sich reinfühlen und möchte dann nicht auch noch querschießen und so. All solche Dinge, das ist ein verträgliches Verhalten, das ist ein kooperatives Verhalten und das ist wichtig, dass Menschen sich so verhalten, damit wir in einer Gesellschaft auch miteinander auskommen. Du hast ja gerade schon zu Recht gesagt, es gibt ja ganz viele Formen von Gesellschaft, von kleinen, größeren Systemen und stell man sich vor, alle würden da jetzt das Gegenteil vielleicht machen und nicht versuchen, dem anderen auch mal entgegenzukommen und zu gefallen, das wäre ja auch ganz schrecklich. Das People-Pleasing, was ich jetzt meine, ist mehr so eine Zwangsläufigkeit an Verhalten, also Unausweichbarkeit. Also wir sind in einer Situation, die uns an etwas Früheres vielleicht auch erinnert, die uns irgendwie stresst, die uns in Bedrängnis bringt. Das ist ja auch immer ein subjektives Erleben. Und jetzt will ich da irgendwie rauskommen. Ich brauche unbedingt Sicherheit, ich brauche unbedingt Zugehörigkeit, ich brauche unbedingt die Bestätigung, dass ich wertvoll bin und dann sehe ich keine andere Möglichkeit, als das zu tun, eben zu pleasen, um all das zu bekommen und habe keine Alternativen an der Hand. Also es bringt mich dann in so einem Stressmoment automatisch in dieses Muster und das ist in meinen Augen das Problematische dabei, weil solange ich die Möglichkeit habe, abzuwägen, ist es mir das jetzt wert oder ist es mir das nicht wert, wie sieht es mit Kurskosten und Nutzen aus, ist es ja gar kein Problem, im Gegenteil. Ist ja auch smart, wenn man dann erkennt, okay, pass auf, jetzt muss ich ja nicht nochmal Öl ins Feuer gießen. Aber wenn ich immer dabei bin, zu beschwichtigen und mich zu unterwerfen und vielleicht nur dasselbe zu sagen, was der andere hören will, das ist, ja, das ist so ein Echoismus, ne? Das ist auch auf dem Narzissmus-Spektrum das Gegenstück vom Narzissten, also oder vom narzisstischen Verhalten. Und das ist dann problematisch. Und du hast ja schon angesprochen, die Gesellschaft kommt da ja mit rein, weil ich habe mal einen Keynote-Speech gehalten, wo ich aber nur 20 Minuten Zeit hatte und da hatte ich immer nur über die eine Seite gesprochen, nämlich immer nur über diese individualpsychologische Komponente. Und am Ende waren dann die Zuhörenden ein bisschen sauer, weil die meinten, ja, aber das kann ja nicht sein, weil die Leute werden ja auch von dem System reingedrängt in das Verhalten. Mhm. Und da haben sie natürlich recht, weil es ist irgendwie so ein Push und Pull, weil es wird ja auch gefördert und weil es, also es wird gefordert und es wird dann auch gefördert, weil es eben auch schön und bequem ist, wenn da so ein paar, ja, das kann man dann ja auch, kann man ja auch als Team dienliches Verhalten bezeichnen und man kann es ja etikettieren, als ja. Jetzt es als People-Pleasing weiterhin zu framen.
Was sind so klassische Fälle von People-Pleasing, die du vielleicht auch aus dem Coaching heraus schon oft erlebt hast, wo du gesagt hast, also in dieser Situation könnte man noch anders vorgehen?
Ja, das sind natürlich einmal so Team-Meeting-Situationen, habe ich schon benannt. Da also irgendwie nicht einen zu großen Raum einnehmen zu wollen, dann aber festzustellen, irgendwie ärgert es einen trotzdem. Es gibt ja immer so diese Vielsprecher und die sich dann so zurücknehmen. Das sind auch manchmal, geht das auch einher mit einem introvertierten Wesen. Das ist eben jetzt genau der springende Punkt. Es gibt da nicht nur diesen einen Typen, es gibt natürlich genauso auch extravertierte People-Pleaser. Also das ist nicht an der Stelle mal festgelegt. Es ist dann aber auch so, wenn jetzt jemand sagt, die Themen landen immer bei mir, ich kriege immer alles auf den Tisch, weil man macht es ja auch so, man arbeitet es ja so fleißig weg, man ist so schnell, man ist nicht diejenige Person, die es dann verschiebt, sondern ist sehr zuverlässig, leistungsfähig. Also da kommen wir dann plötzlich in dieses Gebiet. Jemand leistet eben viel, ist so ein High-Performer. Dann gibt es Fälle, wo jemand es gar nicht aushält, wenn die Stimmung schlecht ist und eigentlich proaktiv schon anfängt, für gute Laune zu sorgen oder Stimmung zu sorgen und das so als seine Rolle nimmt. Also
das sind dann die Leute, die immer lachen, auch wenn sie etwas erzählen, was gar nicht lustig ist. Ja, hast du schon gehört, dass die Sonne scheint?
So. Ja, naja, man hat so das Gefühl, das haben sie irgendwie so mitgenommen in irgendeinem Kurs. Sie müssen immer sehr positiv sein. Das ist dann auch eine toxische Positivität vielleicht.
Habe ich auch schon erlebt.
Und sendet natürlich ganz falsche Signale dann auch. Ne? Weil das ist ja das Thema. Ich meine, da bleiben Sachen auf der Strecke. Und deshalb ist es eben so, dass man das jetzt auch nicht einfach nur für, ist vielleicht für die Person jetzt blöd, sondern das ist ja auch für die Umgebung oder das Team oder die Unternehmung als Ganzes von Nachteil.
Ich habe mal so eine Story gehört, das mag auch eine Legende sein, dass Steve Jobs mal zwei seiner Führungskräfte gekündigt hat und dann haben sie ihn gefragt, warum, weil es gab erst keine Begründung und er meinte, sie hätten ihm nie widersprochen.
In
den letzten 3 Jahren. Und das könnte er nicht akzeptieren, denn es bräuchte diese Diskussionskultur, damit man besser wird. Und er war natürlich ein sehr umstrittener Chef, deswegen ist das jetzt nicht ein Beispiel für gutes Leadership, aber zumindest wirft es mal die Frage auf, wie kann es denn anders gehen? Ja, wie? Und die Frage, die damit verbunden ist, wie kommen wir denn dahin? Also, dein Buchtitel verspricht ja, es gibt einen Weg.
Ja,
raus aus dem People-Pleasing.
Genau, richtig. Aber das ist eben nichts, was dann irgendwie auf so einem Silbertablett präsentiert werden kann. Und es muss eben auch besser verstanden werden erstmal oder jede Person oder Institution, die daran interessiert ist, das zu bekämpfen oder anders zu machen, muss erstmal herausfinden, was ist denn hier die Ursache? Wo kommt das her? Und dann aufzuschlüsseln aus diesem Ursachenverständnis heraus, was einen auch positiv dabei anlocken kann, es zu ändern. Also es soll eben auch attraktiv sein. Also nicht nur ein Vermeiden, das Stop oder AD, sondern eben auch, was bringt es mir denn jetzt, wenn ich das verändere? Und das dann nochmal sichtbar machen und aus diesen beiden Dingen heraus dann eben einen neuen Weg zu finden. Aber das ist ein Entwicklungsweg, so wie jede Veränderung auch immer ein Weg ist, wo es Rückschläge gibt und wo mal Sachen klappen, mal weniger klappen. Und deshalb habe ich das ja auch in meinem Buch als so eine Entwicklungsreise angelegt, so eine Jahreszeitenreise, wo man ja auch mit dieser Metapher schon begreift, dass es da ja auch im Außen auch immer mal wieder Widrigkeiten gibt. Bei mir donnert's übrigens gerade. Ich hoffe, das hört man jetzt bei der Aufnahme nicht, weil wir sind ja hier ganz nah. Nee, so, das ist ein anderes Donnern. Nee, aber wir sind ja hier so nah an den Bergen und deshalb gibt's dann jeden Abend im Moment Gewitter. Genau.
Jetzt haben wir hier bei mir im Podcast schon in den letzten Jahren viel über Unternehmenskultur gesprochen, über die Art und Weise, wie man in Teams zusammenarbeitet, wie man kommuniziert. Da gab es auch so unterschiedliche Phasen. Es wurde auch, als New Work gerade so ein Hype-Thema war, über Demokratisierung gesprochen, über Selbstorganisation. Ich habe heute mal wieder einen Post auf LinkedIn gesehen, da ging es um die DB Systre. Das ist ja die IT-Tochter der Bahn, der Deutschen Bahn. Die sind ja selbstorganisiert und sagen so von sich, die sind eines der größten selbstorganisierten Unternehmen Europas. Das mag auch sein. Hört man gar nicht mehr so viel davon. Es ist doch alles wieder sehr hierarchisch von oben nach unten. Jetzt auch so nach der Pandemie, Back to Office und so weiter und so fort.
Ja.
Könnte man ja fast den Eindruck gewinnen, dass auch wieder mehr so dieses Alte gelebt wird von oben nach unten. Das heißt, von oben nach unten wird angesagt und von unten nach oben wird bestätigt und ja gesagt. Ist das ein Eindruck, den du auch hast oder täuscht das?
Also ich habe jetzt natürlich keine empirischen Erkenntnisse. Da ist das Thema viel zu neu. Die Eindrücke, die ich habe, ist, dass ich wahrnehme, dass Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, ganz klar einen erhöhten Druck spiegeln und auch aus dem privaten Freundeskreis oder so hört sich das auch mehr danach an. Das ist immer so, wenn ich jetzt das aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive anschaue oder soziologischen, ist das ja nachvollziehbar. Es ist eben so, jetzt sind die Zeiten wieder mehr für so einen Arbeitgebermarkt, wenn man so will. So, und dann diktieren die eher die Bedingungen. Und da sind natürlich viele Dinge auch bequemer. Und das Gefährliche dabei ist eben, dass die Vorteile, die ja auch für die Organisation entstehen aus diesen anderen Organisationsformen, dass die dann vielleicht wieder aus dem Blick geraten, weil diese Leute, die das dann dazu, die das zulassen, die haben nur eine beschränkte Perspektive auf das Ganze. Sie schauen dann einfach nur unmittelbar an, ja, also okay, wo habe ich jetzt direkter das Sagen? Das ist hier bei dieser Variante. Und das andere hat sich vielleicht auch noch nicht lang genug einleben können, denke ich mal. Weil uns kommt das jetzt zwar so vor als das, was wir eben kennen aus den letzten Jahren, aber wenn man das jetzt mal vergleicht in das Industrie-Arbeitszeitalter mal nimmt, dann ist das eigentlich nur ein ganz kurzer Zeitraum, wo wir jetzt mal so ein Umdenken hatten. Und leider ist es jetzt doch schon sehr, sehr schnell auch wieder zu einer Umdenke gekommen. Deshalb befürchte ich einfach, dass das sehr schnell auch in Vergessenheit geraten kann. Und im Moment, muss ich sagen, bin ich auch eher etwas pessimistisch, weil die Einschläge, die werden ja immer kürzer. Und die Dinge, sagen wir mal sowas wie mit dem russischen Angriffskrieg, das ist ja noch nicht weggegangen. Also irgendwie kommt immer ein neuer Krisenherd dazu. Und es macht natürlich dann die ökonomische Situation so viel schwieriger, sodass eben auch der Druck auf die Unternehmen wächst. Und dann kann man da eben auch an der Stelle bequem den Druck auch wiederum an die Arbeitnehmenden weitergeben. Wenn man dann Angst davor hat, seinen Job zu verlieren, wird man sich wahrscheinlich auch nicht auf die Hinterbeine stellen und auf einmal vom People-Pleaser zum Revoluzzer werden, sage ich immer.
Also wir hatten früher so die Zeit, in der man sich, in den Unternehmen sich noch relativ sicher fühlten und dadurch auch viel ausprobieren konnten. Also da ist ja so dieses ganze New Work Thema ja auch entstanden. Wir probieren mal neue Arbeitswelten aus, neue Organisationsformen und so weiter, weil wir können es ja irgendwie. Dann hat die Pandemie ja irgendwie diesen Druck gebracht, diesen Veränderungstreiber. Jetzt muss es so sein. Und jetzt ist die Unsicherheit im Außen wieder sehr, sehr groß, gefühlt größer denn je. Und jetzt greift man nach den alten Instrumenten wieder und hofft, sich diese Sicherheit wieder zurückzuholen, ne?
Ja, das ist so, genau. Und man sieht eben doch, dass dieses ganze Bedürfnis nach Sicherheit so ein ganz, ganz kräftiger Treiber bei ganz vielen Dingen ist. Also individuell eben auch beim People-Pleasing mehr Sicherheit zu haben, wirklich sich sicher zu sein, gehöre ich dazu und was ist mein Platz hier im Team, in der Unternehmung? Und ich meine, das wiederholt sich jetzt und wie du eben sagst, hast es sehr schön analysiert, finde ich. Auch nochmal das von der Organisationsperspektive. Und ich meine, da muss ich sagen, also ich weiß, dass eben dieses Ganze mit MS Teams und so, das gab es ja auch schon vor der Pandemie, aber da haben viele gemauert, aber auch Arbeitnehmerseiten haben gemauert. Also ich selbst habe zum Beispiel dann auch manchmal gesagt, ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so hinkriege und so mit der Technik.
Meine Kamera geht heute nicht.
Geht heute nicht?
Nee, das höre ich manchmal heute sogar noch. Das habe ich in der Zeit dann gehört von den Leuten, die das nicht wollten. Und das höre ich sogar manchmal heute noch, wo man immer so denkt, das ist ja so wie vor 10 Jahren, die E-Mail kam nicht an, Leute, also bitte.
Mittlerweile sollte man es drauf haben. Nein, aber ich meine, das ist nun mal so, oft ist die Technik schneller als der Mensch, der das dann adaptieren möchte, gibt es Widerstände. Aber dann hat das so unwahrscheinlich beschleunigt. Und wer weiß, vielleicht rächt sich das ja jetzt gerade. Vielleicht ging das auch zu schnell, ich weiß es nicht.
Das Gegenteil oder Gegenstück zum People-Pleasing, was wäre das für dich? Eine gesunde Diskussionskultur oder wie würdest du es beschreiben?
Ich habe ja vorhin schon von dem Spektrum angefangen. Man könnte also jetzt zum Beispiel analog aufbauen wie beim Thema Narzissmus, weil auch da kann man ja unterscheiden zwischen einem gesund dominanten Verhalten, jemand, der auf andere zugeht und auch seinen Anteil nicht unter den Tisch stellt oder sein Licht nicht unter den Scheffel stellt, so heißt es, glaube ich. Und da oder auch extravertiert einfach ist, sich gerne vernetzt und so. Und dann gibt's ja irgendwo zu viel des Guten und dann landen wir da irgendwo im narzisstischen Verhalten, ohne jetzt gleich in das Pathologische abdriften zu wollen. Das ist ja wieder was anderes. Und so kann man das sich beim People-Pleasing ähnlich vorstellen, zu sagen, da auf der einen Seite sind Menschen, die eben da des Guten zu viel tun, die überempathisch sind, sich dauernd zurücknehmen, immer nur plappern, was die anderen wollen. Und dann gibt es eben dieses sich peu à peu emanzipieren, mehr behaupten, seine Grenzen besser setzen und so und dann so in so ein gutes Mittel zu kommen. Und ich nenne das dann in meinem Podcast ja mit Sanftmut und Stärke, habe das aber jetzt für das Buch in empathisch und klar umformuliert, weil es hieß, so ein bisschen sanftmütig würde vielleicht die männlichen Leser abschrecken. Ich weiß es nicht. Mir gefällt das Wort einfach sehr gut, aber dann ist es für den Podcast reserviert und ich meine im Kern dasselbe. Also es soll einerseits zugewandt sein, nahbar, was ich ja vorhin schon bei meinem Nivea so gesagt habe. Übrigens, ich kriege da jetzt leider keine Werbeeinnahmen für, dass ich das jetzt schon 3-mal gesagt habe. Ja, und das klar ist aber eben wirklich auch klare Kante zeigen, eben sich die Butter nicht vom Brot nehmen zu lassen, zu schauen, wo bleibe ich, wo ist hier mein Platz im Team und so weiter. Also dieses auch selbstbewusst souveräne Auftreten. Das ist das, was ich mir wünsche und das ist eine schmale Gratwanderung. Und das muss ja auch situativ immer wieder neu ausgelotet werden. Und deshalb ist das auch echt anspruchsvoll und mir gelingt das auch nicht immer, das ist klar. Es ist aber dann kein Problem, wenn es situativ ist. Sobald es ein Muster wird, dann würde ich sagen, lohnt es sich mal zu schauen, ob man das nicht anders machen möchte.
Und wie geht man dann vor? Also sagen wir mal, hier hören Führungskräfte auch zu, die Teams haben und sagen, ah, ich kenne das, wir erleben das. Wo fängt man da an?
Also ich würde jetzt dann vor allem wahrscheinlich erstmal dann bilateral vorgehen mit der mitarbeitenden Person, dass man im Bilateralen klären und das dann eben ansprechen, aufzeigen, dass einem da was aufgefallen ist und wie das ausschaut. Ich habe jetzt auch schon Führungskräfte bei mir gehabt, die eben ein Stück weit geschickt wurden von ihren Vorgesetzten, die dann nämlich genau das identifiziert haben, gesagt haben, oh, das sind hier Leute, die passen sich viel zu stark an, die brauchen hier mal so ein verändertes Rollenbild von sich selber. Und Ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz einfach ist. Da muss man wirklich die richtigen Worte finden und auch vor allem immer vom Erleben sprechen und dergleichen mehr. Nachher wird das noch in den falschen Hals kommen. Man denkt sich, ich bin, wer weiß, wie teamdienlich und jetzt wird mir das jetzt hier vorgeworfen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, das mit Ratgebern, Podcasts und guten Büchern selbst zu lösen oder die Abkürzung, man macht es in einem Coaching, wo ganz viel gespiegelt wird, wo auch andere Perspektiven bewusst eingenommen werden und wo dann unterschiedliche Themen zusammen mal gesammelt werden, die dann so eine innere Landkarte dann füllen können, dass man sich selbst einfach mal ganz anders auf dem Schirm hat. Und das ist das, was ich dann eben anbiete in meiner Arbeit.
Oder in einem Team selbst das mal zu behandeln und mal im Rahmen des Teams drüber zu sprechen, wo begegnet uns das, wo verhalten wir uns so, ja, bewusst oder unbewusst. Spannend. Dazu braucht man natürlich aber auch eine gewisse Sicherheit im Team, ne?
Absolut, das ist richtig. Da sind wir bei der psychologischen Sicherheit, ne? Ich glaube auch, das kann man jetzt nicht von jetzt auf gleich, es sei denn, das ist wirklich ein super Team, was wer weiß wie. Aber dann würde ich mal behaupten, hat es auch nicht diese Pleasing-Kultur. Dann sollte dort auch ein bisschen mehr Offenheit am Start sein. Das ist ja immer die Frage, ist es jetzt ein individuelles Muster oder zeigt es sich womöglich auch kollektiv dann schon, wie die Beziehungsdynamik ist, wie man miteinander umgeht. Es gibt ja auch so bekannte Teamphasen, die eben erstmal so beim Forming sind und dann kommt eventuell mal so ein Storming und dann kommen wir zum Norming und Performing. Aber wenn wir eben immer so in dem Forming bleiben und uns nicht trauen, mal auch zu streiten, dann ist das auch mit Performing irgendwie nachher nicht möglich. Und das sind ja auch so Zusammenhänge, das ist ein Modell, was von Tuckman kommt und das gibt es auch schon viel, viel länger als mir oder auch hier im Deutschsprachigen das Wort People-Pleasing bekannt sind. Das Phänomen ist ja nicht neu. Das ist ja etwas, was es sehr lange gibt. Und ich meine, es ist letztlich auch die Frage der Balance, die goldene Mitte zu finden, aus Überabgrenzung, Überanpassung und jetzt auf ein Team bezogen. Ja, ich würde es sehr begrüßen. Ich habe schon mal Team-Workshops gemacht, da ging es mehr um Werte und da habe ich dann aber auch so ein bisschen das dahin lenken können und ich habe dann auch über Konfliktlösungsstile gesprochen mit Ihnen und die Anpassung, das People-Pleasing ist einer von möglichen 5 Konfliktlösungsstilen, weil da gibt es eben die Dominanz. Ich setze mich immer durch, die Anpassung, ich passe mich immer an. Dann gibt es die Vermeidung, ich laufe weg, ist im Übrigen auch sehr ähnlich wie Fight, Flight und Freeze. Und dann habe ich den Kompromiss, was so ein bisschen auch fauler Kompromiss sein kann, irgendwo in der Mitte liegt. Und dann haben wir den Konsens und der findet sich tatsächlich, wenn ich mich wirklich mal ehrlich mache und sage, wo drückt bei mir der Schuh, ohne dass es dann als Vorwurf ankommt. Da muss ich natürlich dann auch gut kommunizieren können, damit es keine gewaltvolle Kommunikation wird. Und dann können wir zueinander kommen und zwar darüber, weil wir mal unterschiedliche Ansichten auflegen und nicht trotz, sondern weil. Und das ist das Überraschende und dann zerplatzt manchmal auch ganz viel negative Energie, wenn wir das mal geklärt haben.
Wem würdest du es gerne mal in die Hand drücken, das Buch? Wer sollte es lesen?
Wer sollte es lesen? Ja, natürlich Menschen, die einmal vor allem auch nicht nur im Privatleben stattfinden, sondern in irgendeiner Weise im Beruf sind, sicherlich auch mal verantwortungsvolle Positionen haben. Das muss nicht die Führungskraft sein. Ich habe es im Titel deshalb, weil es für diesen Zweck so in der Form noch kein explizites Buch gibt und das Leading natürlich darauf hindeutet. Aber ich interpretiere es auch gerade in dem Winterkapitel, was ja ein Viertel ist des Buches, sehr stark generell darauf zu sagen, es sollte doch unser aller Anspruch sein, dass wir Verantwortung übernehmen wollen und gestalten wollen. Und das muss ja nicht an eine Position geknüpft sein. Also ich kann ja auch als Mitarbeiterin in einem Meeting zum Beispiel bemerken, dass es hier vielleicht eine Ausrichtung gäbe, die dem Ganzen gut täte und dann gestalte ich auch und dann please ich nicht. Also das und dann aber natürlich auch Menschen, die das bei sich selber beobachten oder eben auch bei Menschen, die in ihrem Umfeld sind und die dann daran interessiert sind, so wie die Führungskraft, die vielleicht gar nicht pleased, sondern sehr selbstbewusst führt, zu sagen, aber ich möchte mal verstehen, was ist denn hier bei mir im Team überhaupt los und wie kann ich das lösen? Die sollten das Buch nehmen. Und dann aber auch Menschen, die nicht so bierernst sind, also die auch mal so ein bisschen so ein Augenzwinkern mögen, weil ich versucht habe, das Buch nicht zu trocken zu schreiben. Also ich mag das selber gar nicht so sehr, auch wenn ich jetzt aus einer akademischen Linie komme, aber das war auch ein Grund, warum ich gar nicht so eine Professorinnenlaufbahn an der Uni wollte. Und ich mag das einfach, wenn man über Menschen, wenn man solche menschlichen Phänomene betrachtet, wenn da auch ganz viel über Menschen gesprochen wird. Und ja, das wäre mir noch wichtig. Ich glaube, sonst ist man enttäuscht, wenn man jetzt wahnsinnig 1000 Quellen und Fußnoten, ich habe mit Quellen gearbeitet, aber wenn man überall 10 Studien pro Seite sucht, dann ist man bei mir nicht richtig aufgehoben.
Ja. Wo mir übrigens das People-Pleasing auch begegnet ist, bei den KI-Agenten.
Oh, also unbedingt,
auch,
ja.
Wann auch immer du da was erfragst, bekommst du ja sofort ein, das ist ja eine tolle Frage. Schön, dass du heute darüber nachdenkst, immer zugewandt. Und wenn du dann sagst, nee, das stimmt ja gar nicht, selbst dann, ja, da hast du natürlich recht, das stimmt ja gar nicht.
Wir haben immer recht, ganz genau.
Ich glaube, du musst dann den Prompt so adressieren, dass auch die KI irgendwann dann checkt oder dieses Large Language Model, dass das nicht so angebracht ist. Da, ich glaube, von Grundeinstellung her sind diese Systeme auch eher so, dass sie uns bestätigen, wie auch immer wir drauf sind.
Das ist eine sehr gute Beobachtung, kann ich nur bestätigen. Aber ich hatte jetzt letztens eine lustige Situation, weil ich natürlich auch damit arbeite. Es wäre ja auch dumm, das nicht zu tun. Und dann bekam ich doch ernsthaft die Antwort von Claude, nämlich geschrieben, jetzt müsste ich doch mal überdenken, ob ich das wirklich so machen wollte, weil dann würde man doch langsam den Eindruck bekommen, die Firma wäre etwas, und jetzt halte ich fest, schlampig. Und ich habe das Wort schlampig noch nie erwähnt, aber es stimmt, weil es war dann so zweimal eine sehr ähnliche Situation, wo zweimal ein Fehler übersehen wurde. Ich musste ja mir Situation ausdenken, was kann passieren, wo das jetzt konkret passiert. Aber ich fand das klasse, weil ich habe dann gesagt, oh, mach das weiter so, mach mich unbedingt darauf aufmerksam, auf solche gedanklichen Fehler oder so. Und ich fand das also wirklich klasse für so ein amerikanischsprachiges, dann auch noch schlampig zu schreiben. Also ich habe es gefeiert.
Und so dürften wir ja auch in den Teams unsere Leute und Mitarbeitenden ermutigen. Bitte sprich das an, was du siehst. Kritisiere es konstruktiv in der Sache. Also die Leute ermutigen. Ich habe mal dieses Buch Keine Regeln gelesen über die Kultur bei Netflix. Ich weiß nicht, ob du das auch mal in der Hand hattest. Und da ging es auch immer darum, die Dinge zu kritisieren, wenn sie nicht im besten Sinne des Unternehmens sind. Egal, ob die Führungskraft drei Etagen über mir das so wollte. Wenn ich der Meinung bin, das ist nicht das Beste im Sinne des Unternehmens, dann kann ich es kritisieren und dann kann ich etwas dagegen unternehmen. Und dann bin ich sogar gefordert, das so zu tun, weil es eben keine Regeln gibt, die sagen, es muss so oder so sein, sondern es ist eine Kultur gefordert, die auch auf Konfrontation ein Stück weit ausgelegt ist, damit man den bestmöglichen Erfolg hat. Also eigentlich ein System, was wir hier in unseren Unternehmen so gar nicht haben. Fand ich mal interessant so als Gegenentwurf, und ich finde zumindest die Idee gut, dass man sich gegenseitig auch immer wieder ermutigt, unbequeme Dinge anzusprechen, auszusprechen und dann natürlich ergebnisoffen da auch reinzugehen.
Total. Wobei ich jetzt auch beim Zuhören finde ich auch super spannend. Ich habe nur mal die Netflix-Serie zu Netflix gesehen. Netflix war das jetzt so, Netflix, ne?
Spotify gibt's eine Serie, die habe ich auch mal gesehen, und zu Netflix gibt's ein Buch.
Gibt's ein Buch, okay, da gibt's noch keine Serie. Ja, ein bisschen Parallelen gibt's da sicherlich, aber bestimmt. Ich habe mich natürlich ein bisschen gefragt, das ist ja vor allem jetzt so eine Haltungsfrage, die du ansprichst, und wie setzen die Leute das dann um? Ist das da auch beschrieben, dass die dann, gibt's dafür bestimmte Arten, ja, wie mache ich denn das? Kann ich das schriftlich machen oder gibt's dann da irgendwelche Veranstaltungen?
Ja, kann ich sehr empfehlen. Also wer da mal etwas einsteigen will, das Buch von Netflix, Keine Regeln, geschrieben von Reed Hastings, dem Gründer und CEO von Netflix und noch einer Expertin für Unternehmenskultur, ist auch relativ ausführlich geschrieben mit sehr, sehr vielen Beispielen. Ist allerdings jetzt auch schon bestimmt 3 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Deswegen will ich da jetzt gar nicht mehr zu tief reingehen. Aber ich fand es mal als Gegenentwurf sehr interessant. Okay. Man kann sich immer mal so ein bisschen inspirieren lassen, wie andere das so machen. Und am Ende haben wir alle dann ein Ziel. Wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein mit einem Unternehmen. Genau. Und dieses People-Pleasing, glaube ich, bremst uns dann an vielen Stellen.
Wir wollen wirtschaftlich erfolgreich bleiben, wir wollen aber natürlich auch mit unseren, sag ich mal, Ressourcen, soll man ja so nicht mehr sagen, aber wir sollen da mit den Quellen unseres Wachstums, was ja eine Ressource ist, auch wertschätzend umgehen und nachhaltig umgehen und schauen, dass die gesund bleiben und auch Zufriedenheit empfinden. Also ich finde das genauso wichtig und legitim zu benennen. Ich glaube auch, dass motivierte Menschen und Menschen, die sich gesehen fühlen und wertgeschätzt werden und wo auch auf ihre Gesundheit geachtet wird und das auch als selbstverständlich angesehen wird, dass auch die Unternehmen und Organisationen ihren Teil der Verantwortung dort sehen, dass solche Menschen auch eine bessere Arbeit leisten. Davon bin ich auch überzeugt. Nach wie vor, selbst wenn es jetzt nicht mehr diesen New Work Hype gibt, aber nur weil jetzt diese Vokabel vielleicht nicht mehr so angesagt ist, ist es ja nicht inhaltlich falsch. Und deshalb lassen wir uns das auch nicht nehmen, würde ich mal sagen.
Ich glaube auch, nur weil etwas gehypt wird, heißt es noch lange nicht, dass man dem folgen sollte. Wir haben schon viele Hypes kommen und gehen sehen. Das sind Phänomene, die durch Medien mit aufgebauscht werden, aber die Fragen, die gestellt wurden und die auch immer noch gestellt werden zur Zukunft der Arbeit, die sind ja relevant. Und ob man das jetzt unter der Überschrift New Work verhandelt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Lass uns bitte noch mal über deinen neuen Lebensabschnitt reden.
Ja, das willst du wissen.
Der Kreis schließt sich so ein bisschen. Du hast ja jetzt gerade vor einigen Tagen Nägel mit Köpfen gemacht. Was hat dir geholfen, dieses Berufsleben so zu designen, sagen wir mal, aus der Anstellung hin zur Selbstständigkeit? Ich glaube, davon träumen ja auch viele oder fragen sich, wie geht das? Wie kommt man dahin? Was hat dir denn geholfen, diesen Weg zu entwickeln? Das ist ja nichts, was du ins Blaue hinaus machst, sondern das hast du dir angesehen, wie du es machst.
Ja, ich glaube, Flexibilität ist ganz wichtig. Also Flexibilität sicherlich auch auf Seiten meines Arbeitgebers, da auch einzusteigen auf die Idee, die ich damals 2020 geäußert habe, wo ich gesehen habe, es gibt hier ein Interesse meinerseits, mal in dieses Institut New Work zu wechseln und dann so peu à peu dort auch andere Aufgaben zu übernehmen. Also man könnte jetzt auch sagen, das ist so ein Jobcrafting an der Stelle gewesen, weil ich das parallel im Grunde genommen gemacht habe. Ich habe sowohl bei der bestehenden Arbeit geschaut, wie kann ich das so entwickeln, und habe dann zum Beispiel gehört, es gibt die Möglichkeit, als Entwicklungscoach dort zu arbeiten für so ein Studiengang. Und das war so das eine, weil dadurch konnte ich das einfach mal tun. Ich meine, ich habe ja auch früher immer schon, habe ja Menschen immer begleitet, aber das war natürlich oftmals mehr inhaltliches Begleiten, aber auch, du kennst es selbst, auch als Eltern gibt es Elemente, wo man dann manchmal Coaching-ähnlich aktiv ist und so. Und dann habe ich aber gleichzeitig eben Ausbildung absolviert. Ich habe also 2,5 Jahre parallel zu meiner Arbeit dann auch diese Ausbildung gemacht, auch wirklich nicht irgendwie nur so kurze Sachen, sondern schon sehr umfänglich. Habe immer sehr viel zeitgleich gemacht. Ich habe sehr viel investiert. Ich habe Zeit, Geld investiert. Ich habe 100% gearbeitet plus die Ausbildung und dann noch die Selbstständigkeit. Also ich habe viel, viel bis 12 Uhr nachts gearbeitet. Und auch jetzt tue ich das, weil sonst geht das mit dem Buch gar nicht, weil ich es auch schnell auf den Markt bringen will, weil ich das Gefühl habe, das muss jetzt schnell auf den Markt. Also ich habe aber auch einen kleinen Beeil-Dich-Antreiber, merkt man vielleicht, weil man das Gefühl, mir reicht ja die Zeit gar nicht. Und ich habe das gar nicht mal nur unbedingt so auf dem Reißbrett geplant. Es ist ganz vieles auch dann irgendwie so on the way entstanden und habe auch immer sehr stark gespürt, was möchte ich, wem möchte ich mehr geben und wem möchte ich weniger geben? Und wo, ich habe dann zeitgleich wirklich viele Sachen ausprobiert, auch bei der Arbeit, dass ich da in ganz vielen Nachdiplomstudiengängen zum Beispiel Sachen übernommen habe. Und dann war ich dort nochmal für gewaltfreie Kommunikation, da für Teambuilding, da für irgendwie Leadership. Und das hat mir natürlich jetzt eine wahnsinnige Breite gegeben, weil ich in ganz vielen Dingen auch wirklich sehr profundes, tiefes Wissen habe, was ich aber jetzt auch nur so weit nutze, wie es eben für das, was ich tue, dienlich ist. Also wenn ich podcaste, wenn ich jetzt coache, wenn ich jetzt das Buch schreibe, dass ich da jetzt nicht so nerdmäßig tief eintauche. Und da hilft mir natürlich wieder, dass ich Scanner bin und nicht in dieses Tauchen gehe. Ja, und sicherlich auch verbunden zu sein mit dem, was man wirklich liebt zu tun. Also das ist ja so dieser Ikigai-Gedanke, ne? Was liebe ich zu tun? Aber auch, was kann ich tun? Was sind meine Stärken? Was braucht die Welt von mir? Und wofür kann ich bezahlt werden? Das muss ja irgendwo dann nachher auch bezahlt werden. Und das muss ich natürlich jetzt mal so peu à peu zeigen. Und ein bisschen muss man auch mal den Mut haben, weil jetzt zum Beispiel, natürlich gebe ich einen wirklich gut bezahlten Job auch auf. Ich hätte das auch bis zur Pensionierung machen können mit 100% Pensum nur VWL, was alles in der Schublade liegt. Und alles, was ich adaptiere, ist für mich total easy going, weil die Modelle, die stehen, ja. Und natürlich habe ich das im Laufe der Zeit aktualisiert und habe immer mehr Psychologie mit reingebracht. Deshalb habe ich ja auch so viel Psychologie im Angebot. Aber das wäre im Grunde genommen Selbstläufer. Aber da muss ich mich ja auch selber ehrlich machen. Ist es denn dann das, was bei mir immer noch so dieses Feuer entfachen kann? Ich meine, ich mache immer noch gerne VWL, aber ich kann ja nicht alles machen. Und ich muss mich dann schon mal fragen, was will ich denn vor allem? Und da bin ich genau da.
Ja. Das finde ich cool, weil ich immer wieder erlebe und das dann gleichzeitig schade finde, dass Menschen sagen, naja, das ist dann jetzt halt so, das geht ja jetzt irgendwie nicht anders. Das ist das, was man anderen erzählt, was man sich vielleicht auch selbst erzählt. Und ich denke oft so, ich glaube, du würdest gern doch noch, ne, manchmal geht das natürlich auch nicht.
Ja.
Also nicht jedem ist es vielleicht vergönnt, ein Café noch zu eröffnen mit 50 oder 60 oder so. Da muss natürlich auch einiges zusammenkommen. Und wie du sagst, man muss auch schauen, ist es am Ende businessrelevant oder ist es nur so ein Traum, so eine fixe Idee, ja?
Das ist so. Ja, und ich meine, man muss ja auch ehrlich sein, dass auch vieles in die Hose geht. Es ist ja nicht alles reüssiert, das muss man ja auch wissen. Es wird verschiedene Gründe haben, warum es dann so ist. Das will ich mir auch jetzt nicht anmaßen, das Urteil. Also, ja.
Und ich glaube, wenn man sich diese Dinge, die in die Hose gehen, mal genauer anschaut, dann kann man da ja auch viel draus ziehen, ne? Weil da steckt ja oft mehr an Lektionen drin, als an den Dingen, die einfach nur geklappt haben.
Total. Ja, und deshalb ist es natürlich auch wiederum wertvoll, wenn die Menschen darüber sprechen, in beide Richtungen und auch hier wieder. Ja, kritikfähig bleiben und nicht irgendwie alles nur so unter so eine Decke hieven, so von wegen, alles wird hier so schön dargestellt. Das ist mehr Schein als Sein dann ja oft. Und da haben wir ja auch so eine Pleasing-Mentalität, weil ja auch, ja, man will ja auch so was Gutes, was Positives.
Das ist ja toll, Verena, dass du dich jetzt komplett selbstständig gemacht hast. Aha,
ja.
Und dein alter Job, es ist ja toll, dass du das jetzt...
Ja. Ja, man, das ist es ja eben auch oft, zeigt sich dann ja auch so in den Zwischenzeilen oder so, was dann die wahren Absichten sind. Und das verwirrt aber oft. Ich finde es manchmal fast besser, wenn man dann sagen würde, du, ehrlich gesagt, mach das gerade was mit mir. Ich fühle mich gerade hier ein bisschen überfordert. Also ich denke mir das manches Mal, dass das manchen dann zu viel ist. Und das könnte ich ja sofort entkräftigen und könnte sagen, du glaub mal nicht, dass das hier alles immer nur Gold ist, was glänzt. Und ich habe ja auch meine Zweifel und Krisen und so weiter. Und wir sollten da viel offener und ehrlicher im Umgang miteinander sein.
Und das nicht so romantisieren, ne?
Nein,
dass jetzt
nicht.
Alles besser wird. Es wird anders und hoffentlich auch schöner und wie du schon beschrieben hast, hoffentlich auch ein schönes Match. Weil ich glaube, wenn man dieses Match findet, dann kommt man ja auch in ganz andere Energie und in ganz andere Kraft, die in einem
das stimmt.
Schlummert
also mir hat,
manchmal.
Mir hat schon ein bisschen auch die Resonanz manchmal gefehlt und auch so die Entwicklung, die hingeht zu einem, zu so einer Konsummentalität, die ich oftmals so in gar nicht mal nur bei jüngeren Menschen, auch bei Weiterbildungsprogrammen, wo dann die Menschen da sitzen und das eigentlich nur noch so sich berieseln lassen, weil man ja noch ein CAS und noch einen Nachdiplomstudiengang macht, weil es auch bezahlt wird. Ich finde das so schade teilweise, weil das ist Geld und Zeit. Und dann heutzutage wollen alle einen Podcast, das soll alles irgendwie noch aufbereitet werden, denken will niemand. Und jetzt will ich aber nicht zu negativ sein, nur wo ich mich ehrlich gemacht habe und mich gefragt habe, ich habe jetzt noch ein paar Jährchen Berufstätigkeit vor mir. Das ist auch was ich wichtig finde, dass man merkt, das resoniert mit mir selbst, aber auch natürlich bei anderen. Das finde ich ein ganz, ganz großes Thema, das ganze Thema Resonanz.
Ja.
Ja.
Sehr spannend. Wir werden sicherlich da dranbleiben. Alles hier in den Shownotes. LinkedIn sei da natürlich genannt.
Mhm.
Und wir verlinken das Buch. Kauft euch dieses Buch und steigt in die Diskussion ein. Und ich glaube, es lohnt sich da mal bei sich selbst anzufangen, denn da kann sich wahrscheinlich kaum einer komplett frei von machen. Ne?
Nein, also genau. Ich bin also auch, ich sage immer, willkommen im Club. Also ich bin auch dabei. Halt das auch nicht für schwierig, schlimm oder so, sondern eben sich da ehrlich zu machen und das ist so der erste Schritt, ne? Also es heißt ja immer so ertappen und umschalten.
Mhm.
Ich muss mich aber erstmal ertappen, damit ich auch umschalten kann. Manche werden vielleicht sagen, ach, es hat mit mir gar nichts zu tun. Ist auch fair enough. Ich will hier niemanden bekehren. Aber es lohnt trotzdem, sich damit zu beschäftigen. Also ich kann jeden nur einladen, das zu tun. Das Buch
viel Erfolg
zu kaufen.
Mit dem Buch.
Dankeschön,
Verena.
Lieber Gabriel. Vielen
Schön,
Dank.
Dass du wieder da warst. Und ich bin sicher, wir hören uns bald. Dir auch viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast und mit dem neuen Gesamtbusiness, was du uns heute vorgestellt hast. Klingt super. Und in diesem Sinne, mach's gut und bleib gesund und bis bald.
Dankeschön. Ich danke dir ganz herzlich für deine tollen Fragen. Und dann kommst du als nächstes wieder zu mir.
Genau, wir wechseln uns immer ab.
So machen wir das.
Bis dahin. Ciao.
Bis dahin. Tschüss.